SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Sissi, die Kaiserin von Österreich, kennt so gut wie jeder. Die meisten durch die Sissi-Filme mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm aus den 50er Jahren. Zuletzt gab es auch einen neuen Kinofilm und zwei Serien über die Kaiserin von Österreich. Auch die Schriftstellerin Karen Duwe widmet sich in ihrem neuen Roman Sissi der Kultfigur des 19. Jahrhunderts. Bekannt wurde Karen Duwe mit Büchern wie Taxi, Anständig Essen oder Dies ist kein Liebeslied. Viele waren Bestseller, wurden mit Preisen ausgezeichnet und in andere Sprachen übersetzt. Und heute ist sie mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Duwe, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Sie haben jetzt 4 Jahre an Ihrem neuen Roman Sissi gearbeitet. Wie ist es dann, wenn man ja diesen Roman nach so einer langen Zeit auf die Leserinnen und Leser loslässt? Zum Beispiel bei einer Lesung wie jetzt bei uns im Saarland in Neunkirchen.
Wahnsinnig aufregend, weil ich ja vorher niemanden hatte, der mir sagen konnte, ist das jetzt gut oder schlecht. Also es gab natürlich den Verlag nochmal dazwischen, aber die meiste Zeit habe ich so vor mich hingearbeitet und musste selbst gucken, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Und jetzt schaut mal jemand von draußen drauf und ich kriege zum ersten Mal eine Reaktion. Und das ist schon ein ganz aufregender Moment.
Sie haben irgendwo gesagt, das ist so ein bisschen wie wenn man wie eine Vertreterin unterwegs ist, ne? Durch das Land tingelt und den Roman quasi präsentiert oder sein
Produkt. Ja, Avon-Beraterin, sage ich mal dazu. Das gehört auch dazu. Das ist einfach so ein Teil dieses Berufes. Das stellt man sich natürlich nicht vor, als ich mich entschieden habe oder überlegt habe, ich wäre gerne Schriftstellerin, dann hat man ja irgendwie andere Bilder von sich vielleicht, wie man durch den Garten geht und mit einer Schere die verblühten Rosen abschneidet in seinem Schriftstellerheim, das man sich inzwischen erschrieben hat oder hat ein großes Gefühl von Ruhe. Das stimmt auch, für mich in diesem Fall für 4 Jahre. Aber dann kommt eine ganz aufregende Zeit, die auch schon sehr anstrengend sein kann.
Eigentlich wollten Sie ja ein Buch über Pferde schreiben. Rausgekommen ist ein Buch über die Kaiserin von Österreich, Sissi. Was ist passiert?
Das liegt nicht so weit auseinander, wie man denken könnte. Also ich hatte mir so ein kleines Geschenkbüchlein überlegt, wo ich so ein bisschen plaudere, philosophiere, meditiere über Pferde und Menschen und meine Pferde und was sie mir bedeuten. Und dann kam Juli C. mit einem Buch raus, das genau das gemacht hat. Und noch eine Schriftstellerin kam damit raus und damit war das verbrannt.
Ärgert man sich da und denkt, ah Mist.
Ja, total. Ich habe mich total geärgert. Zum Glück habe ich nicht gewusst, dass jetzt 4 Jahre später 5-mal Sissi in verschiedenen Varianten herauskommen wird. Also als ich anfing, dachte ich, ich bin ganz alleine mit dieser tollen Idee auf weiter Flur. Denn ich wollte vor diesen Pferdegeschichten nicht so richtig lassen und habe dann umgesattelt auf Historienroman und dachte jetzt an einen alten Reitmeister und an dem erzähle ich so Pferde, so dieses Zen-Gefühl, dieses Einlassen auf Pferde, diese Beziehung, die man da aufbaut, das Pferd als künstlerisches Medium, wenn man es ganz hochgestochen sagen will, kam aber bei diesen großen alten Reitmeistern immer wieder auf den Namen Elisabeth von Österreich, die auch bei denen Unterricht genommen hat, also bei den späteren natürlich. Und dann merkte ich, die Frau ist ja viel interessanter und die macht nicht nur das mit Pferden, also dieses klassische Reiten, sondern die macht auch noch Zirkusreiterei und reitet Jagden in England über lebensgefährliches Gelände.
Ich habe jetzt durch Ihr Buch eben auch gelernt, ja, dass sie eine ganz hervorragende Reiterin war, der ja kein Graben zu groß, zu breit war, kein Hindernis zu hoch. Also die ist da wirklich an ihre Grenzen gegangen, manchmal auch zum Schrecken ihrer Hofdame, die sie da begleitet hat.
Es war ein Dauerschrecken. Also die Hofdame hat fast jedes Mal geweint und war auf jeden Fall verzweifelt, wenn die los sind, weil einfach bekannt war, das gibt Stürze. Es gibt jedes Mal Stürze, wenn da so 200 Jagdreiter unterwegs sind. Es gibt hin und wieder auch Tote. Es gibt oft tote Pferde. Und dass Elisabeth sich da niemals ernsthaft verletzt hat, die ist nämlich auch gestürzt. Also das gehört einfach dazu. Aber dass die da keine ernsthaften Brüche oder sowas davon getragen hat, ist reines Glück.
Sie schreiben das auch, ja. Sie liebt Jagdreiten in England vor allen Dingen. Sie reist häufiger nach England zu diesen Jagdreiten, Fuchsjagd, dass eben auch dort das House of Lords voller Rollstühle war.
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass in England eigentlich so eine mehr oder weniger heroische Gesellschaft existiert hat, die sich auch in ihrem privaten Umfeld, die Freunde haben sie untereinander geprügelt. Man ging irgendwie ins Casino und dann hat man vorne Bärenkämpfe, nannte sich das, sich gegenseitig geprügelt. Man hat versucht, an die Front endlich versetzt zu werden, sich endlich beweisen zu können. Und dieses Jagdreiten, davon hat mal ein Engländer gesagt, das ist eigentlich wie Krieg, nur mit einem Drittel des Risikos, was ja immer noch ein gutes Risiko ist. Und das haben dann ganz viele Adlige gemacht und Politiker, die waren alle dabei. Das ist ein bisschen so, als würden bei uns Olaf Scholz und Angela Merkel und alle noch nebenbei rennen und Jagden reiten. Ich glaube, das habe ich auch erst auf den letzten Drücker gemerkt, jetzt als Queen Elizabeth beerdigt wurde. Da kam das in einem Bericht vor, dass die in jungen Jahren tatsächlich auch noch mal ein Rennen mitgeritten ist. Ist ja eigentlich unvorstellbar für einen Menschen in dieser Position, dass so jemand sich solchen Risiken aussetzt. Aber damals war das gang und gäbe.
Sie beschreiben das dann eben auch, wie der Fuchs da aus der einen Hecke rausschießt und dann die Pferde gegeneinander rempeln und es eben dann auch zu Unfällen kommt oder zu Stürzen. Da ging es hart zur Sache. Da konnte man sich eben auch, ja, salopp gesagt, das Knie brechen.
Ja, und es gab immer auch Leute, die waren ein bisschen vorsichtiger. Also die dann mitritten und warteten, bis der Fuchs weg ist und erstmal so mitgaloppierten und sich dann zur Seite genommen haben und auf den Straßen mitgetrabt sind. Mal gucken, ob wir die ja irgendwann wieder einholen. Vielleicht haben wir ja Glück und der Fuchs läuft einen Bogen. Aber bei diesen Jagden, die Elisabeth von Österreich mitgeritten ist, das waren alles hochklassige Reiter und da ging es richtig zur Sache.
War das üblich für die Zeit, dass Frauen auch an sowas teilgenommen haben oder war sie da wirklich eine Ausnahme?
In England war das durchaus schon üblich, aber nachdem Elisabeth da mitgeritten ist, gab es richtig so einen Boom da drin. Das haben alle festgestellt, die Frauen, wie gut das auch aussehen kann, wenn man auf so einem Pferd sitzt und was für tolle Kleider man tragen kann und wie viel besser jeder Mensch aussieht, wenn er auf so einem Pferd sitzt. Also es gab das schon vorher. Aber Elisabeth hat das richtig nochmal aufgekocht und ist auch bis heutzutage in Irland und England mehr für diese Fähigkeiten in diesem Reiten und Springen bekannt als die Sissi-Filme, von denen ich gar nicht weiß, ob die
Engländer die kennen.
Ob aber die Engländer die überhaupt kennen.
Als eben dann Jagdreiterin sie dann kennen.
Ja, ja, also bis heute, die hat damals oft auch so ein Taschentuch fallen lassen als Freundlichkeit, wenn die Leute ihr dann ein Tor aufmachten. Also wenn dann irgendwo ein Bauer stand und die Jagd ging da durch und die machten ihr den Weg frei, dann hat sie immer ganz schnell plötzlich so ein Taschentuch verloren. Und diese Taschentücher, die liegen noch überall rum. In irgendwelchen kleinen Vitrinen auf den Höfen in Irland und England.
Die Pferde waren ihre große Leidenschaft. Man muss dazu ja auch sagen, die saß da in diesem Damensitz. Wie Frauen früher vielleicht auch noch auf dem Motorrad in den 50ern gesessen haben.
Ja, also rückwärts und auf Stöckelschuhen ist irgendwie nicht genug. Wenn man schon irgendwie da lebensgefährlichen Sport macht, dann natürlich nicht so einfach wie die Männer. Dass man da ganz normal in einem Sattel sitzt, sondern dann auch noch so seitlich und Wahnsinn. Nach vorne gewandt und muss dann noch zusätzlich dieses Gleichgewicht halten und hat auch noch das Risiko von dem Horn, um das die Reiterin beim Damensattel ihre Knie schlingt, davon möglicherweise aufgespießt zu werden.
Wie war Ihre erste Begegnung mit Sissi, so wie bei vielen mit den Filmen aus den 50er Jahren?
Ja, genau so. Ich war gar nicht so begeistert davon, also ich fand die immer ganz süß und habe da auch Spaß dran gehabt. Aber ich habe da jetzt irgendwie, bin nicht irgendwie ein richtiger Fan gewesen oder hätte das dann irgendwie weiterverfolgt und mich da besonders für interessiert, sondern dann war erstmal Ruhe ein paar Jahrzehnte, bis ich eben wieder Sissi als Reiterin gestoßen bin.
Die Pferde waren für Sie wichtig, für ja eben die Kaiserin von Österreich. Was haben Sie ihr gegeben? Sie teilen ja die Leidenschaft mit ihr für Pferde.
Ja, also für Elisabeth war das vor allem eine Fluchtmöglichkeit. Einmal ganz wörtlich, also dass sie, wenn sie diese Jagden in England geritten ist, sie war eine der besten Reiterinnen, sie hatte die besten Pferde. Und wenn die Journalisten versuchten, ihr irgendwie nahe zu kommen, dann ging die Jagd los und zack, war das Pferd weg. Keiner wusste, wo der Fuchs jetzt hinlaufen wird. Und die war dann zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder alleine. Und da ging es ihr auch sofort besser. Zum Zweiten waren diese Pferde natürlich, sie konnte das sehr gut. Das war ein Fundament ihres Selbstbewusstseins, neben der Schönheit, die sie ja auch sehr gepflegt hat. Dann eben war das auch dieser Moment, wenn sie auf diese Hindernisse losritt. Also das ist jetzt spekulativ von mir, das andere ist so verbürgt, dass ich glaube, dass sie damit ihre Depressionen bekämpft hat.
Sie war stark depressiv eben auch.
Ja, also die kam aus Wien angereist, tief traurig mit psychosomatischen Krankheiten. Alles tat ihr weh, Kopf, Rücken, Hals. Und wenn sie ankam, wurde sie schlagartig gesund. Weil man natürlich auch, wenn man auf so ein Hindernis losrast und denkt, oh Gott, hoffentlich komme ich da drüber, hoffentlich ist dahinter nicht noch ein Graben, dann hat man keine Zeit mehr zum Grübeln Und wenn man das dann wirklich geschafft hat darüber, und sie hat das ja fast immer geschafft, dann kommt natürlich so ein Euphorieschub und was Besseres kann man gegen Depressionen, glaube ich, nicht machen.
Sie haben die Filme gesehen, haben Sie uns erzählt, und waren ihr aber ansonsten ja der Figur der Historischen so ein bisschen gleichgültig gegenüber, wie die meisten wahrscheinlich von uns. Aber dann, als Sie sich mit ihr beschäftigt haben, schnell fasziniert von ihr. Was hat Sie fasziniert an der Kaiserin von Österreich?
Die Disziplin. Dann, dass sie wirklich eben ganz große Talente hatte. Also es war eine kluge Frau. Und sie hat eben, wenn sie irgendetwas gemacht hat, dann musste das gleich extrem sein. Also es hat ihr nicht genügt, dass sie dann da mitritt bei einer Jagd und toll aussah, sondern sie musste möglichst immer mit ganz vorne bei den Besten sein. Und die beste Jagdreiterin von allen. Und wenn sie sich so gepflegt hat, dann mit einem Aufwand, also dass ein Großteil des Tages, wenn sie nicht ritt, ich glaube, der Rest des Tages ging dann dafür drauf, schöner zu werden oder so schön, wie sie ist, zu bleiben, diese Jugend möglichst lange zu halten.
Sie galt ja als eine der schönsten oder die schönste Frau Europas. Ja.
Das ist natürlich eigentlich Geschmackssache, aber bei ihr stimmt es möglicherweise tatsächlich. Also ich habe erst überlegt, als ich die Bilder sah, ja, die sieht sehr gut aus, ein bisschen wie Lena Meyer-Landrut, finde ich, sieht sie aus. Aber es gibt irgendwie noch einen Haufen anderer schöner Frauen, die auf andere Art schön sind. Aber bei Sissi war das Phänomen, wenn ihr jemand begegnete, die waren sich alle immer einig, oh Gott, noch nie so eine schöne Frau gesehen. Sogar ihr Schwiegersohn, als der dann um ihre Tochter anhalten wollte und dann zu Besuch kam, und der schreibt in seinen Memoiren mehr über die Schwiegermutter, wie unglaublich schön die war, und die Braut, ja, ein süßes, reizendes Kind, aber die Schwiegermutter sah fantastisch aus, unglaublich.
1,72 habe ich gelesen, war sie groß, 50 Kilo nur schwer, und offenbar hat sie eine sehr ausgeprägte Taille gehabt, die sie auch sehr gepflegt hat. Und sie hat's
die hat sich auch geschnürt. Sie hat auch sowas dafür getan, irgendwelche Leibwickel da drum gemacht, Leberwickel nennt sich das, glaube ich, so nasse, warme Lappen, die sie sich abends um die Taille gelegt hat. Sie hat alles dafür getan, aber das, was nicht mehr mit der Natur zu machen war, das wurde dann noch endgültig geschnürt, und die sah richtig zerbrechlich aus. Also auch diese Taille hat nie mehr als 50 Zentimeter umschlossen, und so verschnürt dann diesen Extremsport, das ist richtig ein Extremsport, den sie gemacht hat, ein lebensgefährlicher, das dann auch noch so verschnürt und im Seitensitz irgendwie zu reiten, ist eigentlich der reine Wahnsinn.
Und Sie sagen ja, sie hat auch viel für ihre Schönheit gemacht. Ich habe gelesen auch, ja, dass sie da sich richtig so Kalbschnitzel aufs Gesicht gelegt hat, um irgendwie, dass die Schönheit erhalten bleibt, und viel Sport eben auch getrieben hat.
Und diese wahnsinnig langen Haare, die sie und auch alle ihre Schwestern übrigens hatten.
Ein Kilo sollen die schwer gewesen sein oder was?
Ja, vermute ich. Also manchmal hatte sie Kopfschmerzen, und dann mussten diese Haare aufgehängt werden. Dass sie dann irgendwie lag, und überall hingen so wie so Spinnenweben so kleine Haarsträhnen hoch, die dann an der Decke befestigt wurden, damit sie dieses Gewicht nicht mehr spüren muss.
Es gibt ja im Moment, ist sie ja gerade wieder so ein bisschen auch angesagt, die Sissi. Es gibt eine Serie auf Netflix, auf RTL gab es eine Serie, den Kinofilm, ihr Buch und andere Bücher. Was glauben Sie, warum das im Moment in Anführungszeichen wieder so einen kleinen Sissi-Hype gibt und sie bis heute eben so viele Menschen rund um den Globus fasziniert?
Da muss ich auch jetzt spekulieren wieder. Ich weiß, dass es bei mir ja so ein Zufall war, dass ich da hingekommen bin, aber es ist natürlich kein Zufall, dass ich dann dabei geblieben bin, dass mir das also viel Spaß gemacht hat. Einmal, weil sie wahnsinnig interessant ist, und vielleicht auch, weil es so ein Vergnügen macht, in dieses Alt-Wien einzutauchen, in dieses Rumi Schneider, Sissi-hafte mit pastellfarbenen Kleidern. Und was auch immer da an Dramen und Gemeinheiten passiert, es ist immer vor einer exquisiten Requisite, vor allem mit ungeheuer glamourösen Kostümen und alles im Dreivierteltakt dieses Wiener Schmähs, der da die ganze Zeit herrscht. Also das ist irgendwie eine tolle Zeit, ein bisschen vielleicht auch so eine Weltflucht, weil das alles, also ich schrieb das ja während der Corona-Zeiten, wo ich dachte, ja, das bringt jetzt Spaß, mal ein bisschen in der Zeit sich aufzuhalten. Wenn auch ich ganz schnell wieder eingeholt wurde dann von einer Gesellschaft, die sich ebenfalls im Untergang befindet und die einfach nichts ändern möchte und genauso weitermachen will. Also es ist so ein bornierter Adel, Hochadel da in Wien, der sich für das Beste der Welt hält und meint, sie können jetzt genauso weitermachen, auch wenn ihnen wirklich alle so die Teppiche unter den Füßen schon weggezogen werden.
Eben auch eine Zeit des Umbruchs. Die Industrialisierung schreitet immer weiter voran. Den Ersten Weltkrieg sieht man da irgendwie vielleicht am Horizont.
Ja, das ist ja noch lange hin. Ne? Das ist ja irgendwie so um die späten 1870er Jahre, also es sind noch mal 30, 40 Jahre hin bis zum Ersten Weltkrieg. Und trotzdem ist das überall schon präsent. Also man hat dann dann irgendwie die Russland auf der Krim und den russischen Zaren, der von einem großslawischen Reich fantasiert.
Also das, auch Expansionspolitik ja. betreibt damals.
Ja, und dann auch so eine pathetische, ganz unangenehme Romantik über eine Zugehörigkeit von einem großen Volk. Man will Größe, alle wollen Größe. Und Franz Josef ist nun der Ärmste von allen, weil der hat ein riesiges Reich, das aber laufend kleiner wird. Also jedes Jahr eigentlich ist wieder irgendwo eine Revolution und er muss Zugeständnisse machen. Er hat Kriege verloren, da sind schon ganz große Stücke seines Reiches verloren gegangen. Und überall, wo er noch regiert, wollen die Leute plötzlich irgendwie mitregieren.
Wie unterscheidet sich denn die Sissi in Ihrem Roman von der Sissi, die viele von uns aus den Filmen mit Romy Schneider kennen?
In dem Romy Schneider Film ist sie halt ein süßer 15-jähriger Sissi-Fratz. Und bei mir ist sie inzwischen fast 40 Jahre alt und eine gestandene Frau, ein bisschen desillusioniert. Ja, die jetzt nicht irgendwie komplett jemand anders ist, aber die halt älter und klüger geworden ist.
Warum haben Sie sich gerade für die Sissi entschieden oder waren Sie interessiert an der, die eben älter wird, so in den 30ern ist, auf die 40 zugeht?
Ja, also das Problem beim Schreiben, wenn man das so historisch einigermaßen genau machen möchte, ist immer, dass man ja nicht vorher weiß, was man vorfinden wird. Also ich hatte zuerst geplant, ich schreibe eine Art Sissi-Biografie, aber anhand der Pferde entlang, wie sie in ihrer Jugend geritten ist. Das zieht sich ja durch ihr ganzes Leben bis zu dem Attentat, wenn sie umgebracht wird. Und dieser Attentäter hatte nämlich mit ihr etwas gemein, dass er auch bekam nichts auf die Reihe, ganz schreckliches Leben, aber er konnte sehr gut reiten. Und daraus wollte ich irgendwas machen, dann habe ich aber gemerkt, das gibt keine Geschichte. Dann habe ich mich darauf konzentriert, so die 10 Jahre ihres Lebens, in dem sie am meisten geritten ist. Das war so von 1874, 76 bis 1882. Da hat sie fast nichts anderes gemacht. Immer nach England oder Irland und immer beim Reiten gewesen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es so wunderschöne kleine Details gibt. Also dass man wirklich weiß, wie die ihren Tag verbracht hat, dass man vom Alltag so schöne Sachen erzählen kann. Dass ich das aber nicht machen kann, wenn ich tatsächlich den Bogen so weit spanne und 8 bis 10 Jahre erzähle. Und dann habe ich mich entschlossen, ich gucke nochmal, ob in dieser Geschichte, die ich eigentlich schon konzipiert hatte, nicht vielleicht noch eine kleine Extra-Geschichte steckt, wo ich dann den Bogen spannen kann. Und dafür habe ich mir dann die Nichte genommen, Marie Wallersee, die sie irgendwann zu sich an den Hof holt und die eben auch so gut reiten kann. Und habe deren Geschichte gleichzeitig mit dem der Kaiserin erzählt. Sie kommt so ein bisschen später im Buch erst vor. Aber es ist dann irgendwie ihr Leben, an dem sich nochmal zeigt, was aus der Kaiserin eigentlich geworden ist. Denn ich finde sie mit 40 natürlich viel interessanter als mit 15. Natürlich war sie süßer mit 15, aber interessanter, klüger und auch ein bisschen boshafter. Das war sie dann natürlich erst, als sie auch dazu in der Lage war.
Es geht auch ein bisschen darum, dass sie eben älter wird und mit dem Älterwerden auch ein bisschen hadert, weil ihr Aussehen, ihre Schönheit so wichtig war. Wie war es für sie, älter zu werden?
Totale Katastrophe. Also die hat ja eben das immer auch kontrollieren wollen, welches Bild von ihr nach außen dringt. Und so hat sie mit 30 Jahren schon aufgehört, Bilder von sich anfertigen zu lassen. Also ihr Mann Franz Josef, der Kaiser, hat ja immer wie ein Bild nach dem anderen von ihr anfertigen lassen. Und ab 30 hat sie gesagt, jetzt keine mehr, auch keine Fotos. Wenn es zufällig mal eins gab, hat sie ganz schnell den Schirm gekippt, den sie immer bei sich hatte, so ein Sonnenschirmchen, hat einen Fächer vorgemacht und den Schleier tief runtergezogen, wenn er nicht eh schon runtergezogen war. Also sie hat nichts mehr nach außen dringen lassen, weil sie dachte, 30, so schöner als jetzt werde ich nicht, jetzt geht's nur noch abwärts. Sie war bis 40 immer noch eine der bestaussehendsten Frauen und alle waren völlig entzückt von ihr. Und sie hat aber dann schon in dieser Zeit furchtbar damit gehadert, jeden Morgen, ist da jetzt etwa eine Falte? Ich bin doch eigentlich noch so ein jugendliches Kind. Sie war eigentlich immer so ein bisschen wie so ein Backfisch emotional. Also sie ist schon deutlich klüger geworden, aber was so dieses Romantische und Sehnsüchtige betraf und sich in so kleine Lieben reinzusteigern, die eigentlich gar nicht so für andere diese Bedeutung hatten. Da war sie sehr, sehr, sehr teenagerhaft. Aber der Körper war eben der Körper einer erwachsenen Frau. Und sie hat alles dafür getan, das zu verbergen, indem sie immer noch die Figur einer 15-Jährigen beibehalten hat und alles dafür getan hat, so jung wie möglich auszusehen. Das muss dann ganz schlimm gewesen sein. Ich glaube, so ab 42 ist sie dann rasend schnell gealtert. Also das war dann wie bis 42 wunderschön. Und dann ging es richtig los, weil sie eben auch so dünn war, weil sie so viel Sport getrieben hat, dass das einfach zu extrem ist, wenn man jeden Tag 50 Kilometer läuft. irgendwann sieht man dann irgendwie fertig aus.
Hinterlässt das dann eben auch Spuren, die man vielleicht
also ganz
auch nicht
große
will.
Tragik für diese Frau.
Angeblich bestand sie ja aus ganz, ganz vielen Persönlichkeiten. Sie haben auch schon gesagt, die war nicht immer nur dieser Backfisch, der sie auch dann eben noch mit über 30 war. Die konnte auch böse dann auch sein.
Also wir stehen ja alle aus verschiedenen Persönlichkeiten. Also bei mir gibt es auch irgendwie die fröhliche Schriftstellerin und die depressive Schriftstellerin. Also es gibt ganz viele Varianten. Bei Sissi ist das so ein bisschen ausgeprägter, dass man wirklich das Gefühl hat, mit verschiedenen Menschen zu tun zu haben. Während das bei uns ja alles so untereinander übergeht, bei normalen Menschen, ist das bei ihr immer so ins Extreme und kann auch von einer Stunde auf die andere sich total umdrehen. Also dass sie wirklich kalt, hart und gleichgültig ist und zwei Stunden später die netteste Person, die man sich vorstellen kann. Was immer damit zu tun hatte, wie es ihr selber gerade ging.
Wie schwierig war es dann aber auch, ja, so eine andere Sissi darzustellen, sie so ein bisschen zu befreien von dem Kitsch, den viele vielleicht auch aus den Filmen kennen?
Ich habe das jetzt gar nicht so als Befreiung gesehen. Ich fand eben, dass es zu wenig ist, diese Sissi, Romy Schneider, Marischka-Verfilmung. Die treffen das schon ganz gut. Das ist tatsächlich eine Liebeshochzeit gewesen. Sie war auch so, und ich finde auch, dass Romy Schneider das irgendwie, dieses strahlende, leuchtende, dem keiner entgehen kann, dass sie das sehr, sehr gut herüberbringt. Aber es gibt eben noch mehr. Also sich darauf zu reduzieren, auf eine ewig 15-jährige Kaiserin, das wird ihr halt nicht gerecht. Also ich finde, man muss dann auch ihr diese Menschlichkeit nimmt man ihr dann ein bisschen damit, wenn man da stehen bleibt. Und dieses Bild, wie sie das ja selbst eigentlich auch wollte. Sie wollte ja immer, dass man dieses jugendliche Bild für immer über alle Zeiten hinweg strahlt. Das ist ihr ja damit gelungen. Aber ich glaube, dass es jetzt mal an der Zeit ist, auch zu zeigen, ja, aber sie war auch ein Mensch und sie hat auch ihre finsteren Seiten und unangenehmen Seiten und ihren Kummer. Und das ist eigentlich so das Schrecklichste auch, wenn man über sie berichtet, dass man merkt, wie kreuzunglücklich diese Frau war, die alles hatte, die unglaublich reich war, den begehrtesten Junggesellen der Welt irgendwie geheiratet hat, die ganz viele Talente hatte und trotzdem hat sie das nicht geschafft, irgendwie so mit ihrem Leben sich auszusöhnen.
Gab es viel Post von den klassischen Sissi-Fans? Die Filme gehören ja an Weihnachten für viele noch dazu, sind ja auch ein Stück weit Kult. Die alten Filme aus den 50ern, gab es da viel Post von Fans, die sich geärgert haben über ihre Sissi?
Das Buch ist ja gerade erst raus. Das ist ja erst im September, Ende September erschienen. Also muss das erst im Verlag eintreffen. Bisher habe ich noch gar nichts gekriegt. Ich vermute aber, dass da einiges kommt. Und bei den Lesungen ist es schon mal vorgekommen, dass dann jemand ankommt und sagt, ja, aber also ich weiß, es ist ja ein Roman, aber so einiges stimmt dann nicht. Und dann sage ich aber auch immer, Mensch, was denn bitte nicht? Denn ich habe mir schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, denn möglichst genau dran zu bleiben. Und die Freiheiten, die ich mir genommen habe, das sind wirklich mal so kleine einzelne Stücke. Es gibt welche, die gebe ich dann auch zu. Aber letztendlich sind wir alle nicht dabei gewesen. Und ich habe ehrlich gesagt mit viel mehr Aggression gerechnet, weil das ja so eine Ikone ist, Sissi. Und die Leute, die sie für sich so vereinnahmt haben, auch dann irgendwie, dachte ich, dass die jetzt ganz empfindlich reagieren würden. Aber vielleicht kommt das alles noch.
Sie haben für Ihren Roman viel recherchiert und regalmeterweise Literatur über die Kaiserin von Österreich gelesen. Angeblich haben Sie sich über 300 Bücher zu ihr und ihrer Zeit zugelegt. Es gibt wahrscheinlich unheimlich viel Material über sie.
Es gibt unheimlich viel, aber wenn es dann an 300 Bücher geht, das sind dann auch Berichte über englische Reitjagden, die dann ein Teilnehmer dieser Jagden damals, The Pitchley Hunt, hat er dann irgendwie so ein großes Buch rausgebracht, wo dann lauter Anekdoten von all diesen Jagdteilnehmern sind und dann ist dann irgendwo ganz klein in der Ecke auch mal eine Anekdote, die sich mit der Kaiserin Elisabeth beschäftigt, die auch dabei gewesen ist. Also ich habe jetzt nicht 300 Bücher von vorne bis hinten durchgelesen und die sind schon sehr weit gefächert. Ja, das geht auch um Wien, um den Prater und dies und das und was es da alles in Wien so gibt.
Und was hat es Ihnen als Schriftstellerin ermöglicht, ja, dass es so viel eben über Ihre Figur gibt und die Zeit?
Ja, das hat, glaube ich, so eine einmalige Gelegenheit ist das eigentlich gewesen, eine Person oder zumindest einen Teil im Leben einer Person wieder zu rekonstruieren größtenteils. Natürlich bin ich auch Schriftstellerin und dann immer in Versuchung, ich möchte dann irgendwas zum Beispiel erzählen und um das reinzubringen, muss ich da so ein bisschen was raufpropfen, was da nicht hundertprozentig historisch ist. Also als Beispiel vielleicht, ich wollte gerne erzählen, dass sowohl der Adel als auch Kleinbürger in Wien damals Affen als Tiere gehalten haben, als Haustiere. Das war durchaus üblich. Und das hatte eben unter anderem die Geliebte von Franz Josef, der hatte eine 15-jährige Geliebte, die hatte das. Und bei Elisabeth hatte eben auch so einen Affen. Und davon wusste ich, dass der sich irgendwie schlecht benahm und dass das Kind schockiert hatte, ihre Lieblingstochter Valerie, dass sie davon schockiert war. Und damit habe ich dann so ein bisschen was konstruiert, dass dann die Geliebte eine Eingabe macht und davon erzählt, dass ihr Affe gestorben ist. Und dann kriegt sie den Affen geschenkt, den eigentlich Elisabeth sowieso loswerden wollte. Ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass es sich so abgespielt hat. Der wurde entfernt, der Affe kam wahrscheinlich nach Schönbrunn in den Zoo. Aber es ist keiner dabei gewesen. Also das ist so die größte Freiheit, die ich mir vielleicht mal genommen habe. Darüber hinaus war das Leben tatsächlich so spannend, dass ich es genauso erzählen konnte, wie es sich ereignet hat und einfach nur auswählen musste, wo mache ich meine Rückblende, was erzähle ich, was nehme ich, und bin dann sehr, sehr nahe an der Wirklichkeit geblieben.
Neben all den Büchern, die es heute eben auch über die Zeit und die Kaiserin von Österreich gibt, gibt es ja auch noch viele Dokumente aus der Zeit von damals. Tagebücher, die Sie auch benutzt haben, Briefe. Wie konnten Sie damit umgehen und wie haben Sie da auch mitgespielt in Ihrem Roman?
Ja, also die Tagebücher habe ich dann immer, wenn sie herausgegeben wurden. Ich habe tatsächlich nur mit Büchern gearbeitet. Ich bin nicht selbst in Archiven gewesen. Kalte Recherche nennt man das, glaube ich. Aber ich habe bei den Büchern und bei dem, was veröffentlicht wurde, darauf geachtet, möglichst Augenzeugenberichte zu nehmen. Und dass ich die Personen hatte, die wirklich eng an ihr waren. Also ihre eigene Tochter hat ein Tagebuch geführt, ihre Hofdame hat eins geführt. Von der Vorleserin, die eigentlich auch so etwas wie eine Hofdame war, nur nicht den Titel trug, gibt es so Ausschnitte aus den Tagebüchern. Und das habe ich mir dann alles zusammengetragen und geschaut, wo sind so die Schnittpunkte. Was sind die Tage, die sich wirklich gut rekonstruieren lassen? Wo passiert natürlich auch was Interessantes? Und darüber hinaus Zeitungen aus der Zeit, Memoiren aller Leute, die damals irgendwas mit ihr zu tun hatten und sich darüber ausgelassen haben, unter anderem ihr Schwiegersohn eben. Und damit konnte man das schon wirklich sehr, sehr dicht rekonstruieren. Also ich war dann völlig gefangen und begeistert davon, dass es möglich ist, so dicht daran zu kommen. Das hätte ich niemals erwartet.
Frau Duwe, wie ist ansonsten, wenn Sie sich ja in die Zeit versetzen? Hören Sie dann Musik aus der Zeit? Gucken Sie Filme, sich Fotos an? Oder wie machen Sie das beim Schreiben? Tauchen Sie da so richtig ein?
Ja, ich war eigentlich jetzt die letzten 4 Jahre überwiegend in Wien. Zwischendurch musste ich immer mal raus und mich ein bisschen bewegen, eins von meinen Pferden reiten und dann mal wieder feststellen, wie der Klimawandel weiter fortgeschritten ist. Also es gab schon genug fiese Realität, aber dann schnell zurück an den Schreibtisch. Und der Schreibtisch, das war auch, ist jetzt inzwischen auch ein alter Barock-Schreibtisch, den ich habe. An den Wänden hängen entweder Sissi-Bilder oder Dinge aus dieser Zeit, die es damals gegeben hat. Ich habe einmal nicht das geschafft, mich da zurückzuhalten, als es ein Sissi-Service zu kaufen gab. Also nicht so ein Kitsch-Service mit Sissi-Bildern drauf, sondern eins, aus dem sie tatsächlich mal getrunken hat. Habe ich dann irgendwie meine letzten Kröten zusammengekratzt und musste ein Original-Sissi-Service haben. Und das ganze Haus, an der Decke hängt jetzt statt meiner 50er-Jahre-Lampe, hängt da jetzt irgendwie so eine Gründerzeitlampe, die sicherlich nicht in der Hofburg hing, aber aus der Zeit eben auch noch mit stammt.
Wo haben Sie das Kaffeeservice herbekommen? Wo findet man das? Im Auktionshaus?
Oder? Ja, das war im Internet, ist aber damals übers Dorotheum gelaufen. Daher kann ich dann auch ziemlich sicher sein, dass es wirklich eins aus Ischl ist.
Also wenn Sie schreiben, versuchen Sie dann so ein Stück weit auch in die Zeit einzutauchen.
Ja, ich kann auch nicht anders. Also es ist so eine Art Hyperfokussierung. Es ist nicht nur, dass ich dieses Buch schreibe, sondern dieses Buch ist auch ununterbrochen wie eine Werbesendung auf mich, sodass ich automatisch zusammenzucke, wenn irgendwo Sissi, Wien, Prater, irgendwas, was mit diesem Buch zu tun haben könnte, aufploppt. Also zum Beispiel, wenn ich im Internet so ein bisschen herum recherchiere und dann taucht plötzlich neben einem Text auf, ja, bei eBay gibt's auch das und das, und dann muss ich gucken und dann musste ich das auch ganz, ganz dringend haben. Meistens konnte ich mich zurückhalten, bei dem Service eben nicht, und ich habe eine ganze Menge Devotionalien aus dieser Zeit, denn weil es da auch sehr, sehr viel gibt. Die haben ja damals auf den Hoffesten zum Beispiel immer so kleine Dosen verteilt. Also es gab immer so ein Giveaway, so eine kleine Bonbondose, die jeder mitbekommen hat und die auch, das heißt, Tausende von diesen Dosen schwirren immer noch so durch die Auktionshäuser.
Und wie schmeckt der Kaffee oder Tee aus der Tasse?
Ich habe das aber auch nur zweimal gemacht. Ich hatte schon so ein bisschen Angst, da jetzt irgendwas kaputt zu machen. Das war schon ein hehrer Moment. aber dann ganz schnell zurück in die Vitrine und doch lieber aus dem Abstand angeguckt.
War sie Ihnen eigentlich sympathisch oder wären Sie gerne mal mit ihr ausgeritten? Sie reiten ja auch gerne, nachdem Sie sich ja so intensiv mit ihr beschäftigt haben und sie auch so gut kennengelernt haben.
Ja, ich würde sie natürlich gerne treffen oder hätte sie gerne kennengelernt, aber das wäre vielleicht nicht so angenehm. Ich glaube, ich würde ihr nicht gut genug reiten. Da fängt das schon mal an. Ich bin sehr vorsichtig und bin auch schon lange nichts mehr gesprungen. Aber so ein bisschen sie tatsächlich einmal erleben. Vielleicht lieber wie so ein Mäuschen im Hintergrund stehen und dabei zusehen, wie sie sich mit anderen unterhält, wie sie mit anderen interagiert oder sie tatsächlich reiten sehen. So richtig mit ihr in Kontakt kommen, stelle ich mir unangenehm vor.
Dafür war sie einfach zu unangenehm dann, oder?
Nee, aber sie hat sich das eben so ausgesucht. Sie hat ganz hohe Ansprüche an die Leute gestellt, mit denen sie zu tun hatte. Er hat schnell über andere geurteilt. Also ihre beiden Kinder zum Beispiel, die haben da sehr drunter gelitten. Der Sohn ritt ihr nicht gut genug und dann, wenn sie dann ein Treffen machte mit den Reitern und man nochmal die gemeinsame Jagd, bei der auch ihr Sohn Rudolf mitgeritten war, so nochmal durchhechelt und alle Spaß haben, da darf der nicht dazukommen, weil er nicht zu den guten Reitern gehört, die sie einfach dabei haben will. Und ihre Tochter, über die hat sie sich dann auch lustig gemacht mit ihren Hofdamen, weil sie ihr nicht schön genug war. Und die Hofdamen wurden alle danach ausgesucht, dass dann alles ganz ausgesprochen schöne Frauen gewesen sind. Da durfte nicht irgendein kleines Pummelchen oder sowas dabei sein, sondern es mussten herausragend schöne Frauen sein. Und entsprechend war auch immer so ein großes Gewusel, wenn die dann abends frei hatten, kamen dann immer die anderen Angestellten zum Tee, die dann mit einem anderen Hof mitgeritten sind und dort dann aufeinander trafen. Also das war schon sehr flirty, die ganze Angelegenheit.
Klingt aber auch nicht so sympathisch dann eben, die Kaiserin.
Nein,
ne?
Nein, aber extrem schön und jeder ist ihr verfallen. Also auch die vorher schon eben Vorurteile gegen sie hatten. Eine Hofdame war vorher bei ihrer Schwiegermutter, konnten sich ja immer nicht leiden, Elisabeth und ihre Schwiegermutter. Und die hat die ganze Zeit also auf dieser Seite gestanden, die gegen Elisabeth dann immer intrigiert haben. Und als sie dann wechseln musste, damit sie eigentlich so ein bisschen ausspionieren sollte und so erzählen, was bei ihr los ist, das hat eine Woche gedauert, bis die völlig bezuckert war. Also die konnte auch sehr, sehr nett sein.
Worum ging es Ihnen in Ihrem Roman? Wollten Sie die Sissi ein bisschen anders darstellen?
Ja, also auch eben das Ergänzen, dass man wirklich mal eine andere Seite von ihr kennenlernt, ein anderes Alter auch von ihr kennenlernt. Aber die Hauptsache eben auch diese Frage, die nicht nur eine Kaiserin betrifft, sondern uns alle, wer ist man eigentlich selbst? Also wer ist diese Sissi? Ist sie das, was sie selbst von sich denkt? Und sie hat ja manchmal ganz dezidierte Vorstellungen, wer sie ist und wie alle in sie verliebt zu sein haben. Oder ist sie das, was die anderen in ihr sehen? Und da gibt es plötzlich so ein ganz flirrendes Bild wie ein Paillettenkleid, glitzert das in allen möglichen Schattierungen von Leuten, die sie hassen, von Menschen, die sie vergöttern, welche die Angst vor ihr haben. Da gibt es wirklich ganz viele Facetten und das gibt eben so ein unklares, unscharfes Bild. Oder ist sie etwas ganz anderes? Ist sie das, was die Nachwelt dann wieder in ihr gesehen hat? Oder ist sie eine Mischung aus allem? Also das ist ein bisschen wie so eine Meditation darüber, wer ist diese Frau? Wer bin ich selbst?
Wie hat sie sich eigentlich unterschieden von den Frauen ihrer Zeit? Hat sie sich sehr unterschieden von denen?
Ja, erstens, sie war die Kaiserin. Damit ist sie völlig außerhalb jeder Normalität. Und alle begegnen ihr auf die merkwürdigste Art, unterwürfig, wollen was von ihr. Die Leute sind regelrecht devot und das macht natürlich auch etwas mit ihr. Dann hat sie aber so einen Hintergrund, eine ziemlich wilde Familie, wo dann im Stammbaum, den gibt es ja noch nicht lange, die Wittelsbacher, das ging erst so 1801 oder so los oder so mit Napoleon, dass das überhaupt ein Königreich war. Es gab natürlich vorher schon Wittelsbacher, aber dass es dann Herzöge waren. Dann ist in ihrer Familie immer schon mal jemand gewesen, der nicht standesgemäß ist. Das kommt immer wieder vor. Ihr Vater geht ständig fremd, steht dazu und hat irgendwie sozusagen zwei Familien, wobei er die unlegitime bevorzugt. Also es ist eine ziemlich wilde Familie. Dann kommt sie in dieses ganz enge Korsett an den Wiener Hof, wo es nur um Etikette, Etikette, Etikette geht. Und innerhalb dieses Hofes, egal wo man sie reinsetzt, überall ist sie eine Ausnahmeerscheinung. Einerseits durch ihre Fähigkeiten. Auf der Jagd ist sie halt die Königin der Jagd. Aber nicht, weil sie die Kaiserin von Österreich ist, sondern weil sie die beste Reiterin ist und dann den Männern auch davon geritten ist. So ist sie eigentlich am ehesten eine von den anderen in England, wenn sie da mit diesen ganzen Reitern zugange hat. Aber selbst da hat sie so eine herausgehobene Stellung. Und wenn jemand diese zu vergessen droht, weil man doch so schön miteinander geplaudert hat und sie überhaupt nicht die Kaiserin rausgekehrt hat und plötzlich ihr vielleicht ein bisschen zu nahe kommt, kann die wieder eiskalt werden und ganz enttäuscht und traurig gucken. Und dann traut sich auch schon keiner mehr, ihr irgendwie näher zu kommen. Also sie hat alle ganz gut im Griff.
Könnte man sie mit einer Persönlichkeit von heute vielleicht vergleichen?
Ja, heute würden vielleicht so ein paar klinische Zuschreibungen kommen, wie Borderline-Störung, Depression. Dann hat sie natürlich auch ein bisschen was von einer Influencerin, weil sie ganz doll darauf achtet, welches Bild von ihr rausgeht und da die Kontrolle haben will, indem sie zum Beispiel nur die Bilder rausgibt, die ihr auch passen und dann irgendwann aufhört, weil ab 30 passen ihr die Bilder einfach nicht mehr, die man von ihr anfertigen könnte. Da ist ein bisschen was drin mit dieser Eitelkeit, dieser Perfektion, was ja heute gang und gäbe ist, ständig Sport zu machen, ne? Gymnastik und das. Aber damals war sie mit all diesen Dingern, die man heute findet und sagt, oh, das hat sie aber vorweggenommen. Es war bei ihr fast immer ein Alleinstellungsmerkmal. Eine Kaiserin turnte eigentlich nicht. Aber die hat sich da halt nicht drum gekümmert.
Sie haben uns vorhin erzählt, ja, von ihrer Hochzeit eben auch mit dem Kaiser. Kennen auch viele aus dem Film. Da war es ja auch als Liebeshochzeit dargestellt. Sie sagen, es war auch eine Liebesheirat. Ja. Blieb es über die Jahre auch eben eine Liebesehe? Blieb die Liebe
einseitig, ja.
Ehe erhalten?
Also Franz Josef hat sie bis zu ihrem Tod innigst geliebt und soll dann gesagt haben, als sie gestorben ist, kein Mensch weiß, wie sehr ich diese Frau geliebt habe. Sie konnte ihm ja alles irgendwie aus der Tasche leiern, was sie haben wollte. Die hat das alles mit unterstützt, soweit das irgendwie mit der Weltpolitik zusammenging, obwohl sie wirklich nicht abgeliefert hat, nicht repräsentiert hat. Das wäre alles eigentlich so eine Leichtigkeit gewesen für sie, aber eben nicht für diese Person, die Elisabeth gewesen ist. Sie hat sich dem sehr entzogen. Und ihre Liebe hat eben schlagartig aufgehört, als sie dann mitbekam, dass er fremdgegangen war. Er war ein großer Fremdgeher, eben auch vorher schon hatte er sehr viele Liebschaften gehabt. Und als sie das erste Mal bekam, das konnte sie nicht ertragen, dass es dann wirklich noch eine Person neben ihr gab, die jemand angebetet hat. Das war vielleicht auch der Grund, diese Nichte nachher so ein bisschen aus dem Weg zu schaffen, weil die ihr einfach zu viele Blicke genommen hat. Es sollten alle in sie verliebt sein und ausschließlich in sie. Und bei ihrem Ehemann gibt es ja auch eine gewisse Berechtigung, das zu erwarten, aber das gab es eben nicht. Und so wie sie ihn vorher innigst geliebt hat und er ihr ein und alles war und sie an die Front gerne mitgefahren wäre und immer in seiner Nähe sein wollte, hat die dann eben gesagt, zack, vorbei, nein, ich liebe den nicht mehr. Und hat eigentlich sich selbst und Franz Josef auch keine Chance mehr gegeben, das irgendwann wieder einzurenken, sondern von da an ist sie auf Abstand gegangen. Es gab dann nochmal, ja, vielleicht so ein bisschen wie so eine Belohnung für den Ehemann, wenn man mal ganz fies sein will, als das mit Ungarn in Gange kam, da hat sie nochmal ein Kind gekriegt. Das war sozusagen so ein Zugeständnis, was sie gemacht hat. Aber ansonsten hat sie den immer dann irgendwie auf Abstand gehalten und der hat auch sehr drunter gelitten.
Wie war das mit ihr? Hatte sie Liebschaften? In ihrem Buch kommt ja auch ein Captain Bay Middleton vor, ein sehr guter Reiter, den sie in England trifft, wo man ja auch nicht ganz genau weiß, ob es da eine Affäre gab. Hatte sie auch Affären?
Wenn sie eine gehabt haben sollte, dann mit diesem Bay. Das ist eigentlich der einzige, bei dem tatsächlich so Gelegenheiten gewesen wäre. Der Andraschi, der Außenminister, wird ja oft nachgesagt, von dem geht's immer, dass kann man auch nicht ausschließen, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Der hier könnte gut sein. Die Biografen wollen davon immer nichts wissen, sagen totaler Quatsch. Die Frau war viel zu kühl dafür. Die ist eigentlich frigide gewesen. Das ging dir nur um Sehnsucht. Das war die Hauptsache für Elisabeth, dass die Männer in sie verliebt waren und um sie herumscharwenzelten und dass sie dann so auf Abstand wieder halten konnte. Aber bei dem Bay könnte ich es mir als einzigen vorstellen, zumal in ihrer Familie, ihre Geschwister und so, die haben da alle nichts anbrennen lassen. Und nur weil sie ihren Ehemann dann irgendwann nicht mehr geliebt hat, heißt das ja nicht, dass sie dann irgendwie per se frigide sein muss. Das finde ich jetzt eine sehr gewagte Schlussfolgerung ihrer Biografen.
Konnten Sie all diese Dinge eben aus den Quellen, Tagebüchern, Briefen und die es da gibt, rauslesen? Und
ja, und ich konnte eben auch rauslesen, wo ich sagte, okay, das haben jetzt die Biografinnen da rausgelesen. Aber für mich steht das da nicht drin. Also ich konnte das alles für mich dann nochmal neu bewerten, weil die natürlich mir das alles ja mit ihren Büchern zur Verfügung gestellt hatten.
Wie wurden Sie eigentlich Schriftstellerin? Wenn es nach Ihren Eltern gegangen wäre, würden Sie heute wahrscheinlich auf dem Finanzamt noch arbeiten.
Ja, das war der Traum meines Vaters, der Tod, den er für mich vorgesehen hatte, dass ich im Finanzamt arbeiten sollte. Und ich habe dann tatsächlich diese Prüfung gemacht und auch bestanden, aber bin da so unglücklich gewesen, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, das überhaupt aufzunehmen. Und nach einem halben Jahr war ich da schon wieder weg, habe mir einen kleinen Hund aus dem Tierheim geholt und bin dann erstmal weggelaufen von zu Hause. Also ich war ja schon über 20, das war jetzt gar kein richtiges Weglaufen, aber ich habe meinen Eltern irgendwie nicht mehr in die Augen sehen können, weil die irgendwie völlig verzweifelt waren, dass dieses Kind, das immer nichts auf die Reihe bekam und jetzt endlich meine Ausbildung angefangen hatte, nun diese Ausbildung auch schon wieder hinwirft. Und ich habe denen dann noch gedacht, ja, ich wiederhole die Prüfung, ich mache das noch. Und dann habe ich diesen kleinen Hund geschnappt und bin erstmal wandern gegangen und war nicht mehr zu erreichen, denn Handys gab es ja damals zum Glück noch nicht.
Wo waren Sie dann unterwegs? Erstmal untergetaucht?
Ich bin erstmal, das gab einen Journalisten, Michael Holzach hieß der, der hatte das auch mit seinem Hund gemacht, ohne einen Pfennig Geld einfach loszumarschieren und mal schauen, wie weit man kommt und wo man hingeht. Und so ein anderes Vorbild von mir war damals Rüdiger Neberg, der Hamburger Konditor, der das auch gemacht hatte, eben durch Hamburg laufen, ohne einen Pfennig Geld. Allerdings auch noch, ohne sich von anderen helfen zu lassen. Der hat sich so durchgeschlagen. Und ich habe das immer gerne in Anspruch genommen, wenn ich irgendwas bekommen habe und irgendwo schlafen durfte, in irgendeinem Jugendheim oder bei Leuten im Keller. Und dann lernt man schon ganz nett Leute kennen bei so einer Aktion.
Wie weit sind Sie gekommen dann eben?
Es war nicht so toll. Bis Göttingen. Es sind, glaube ich, so 300 Kilometer. Und danach waren meine Füße wirklich so, die Socken waren in die Füße eingewachsen, mehr oder weniger. Und das morgens dann loszureißen alles und dann mit diesen blutigen Füßen wieder weiter zu humpeln. Und es hatte dann irgendwie eine Woche lang ununterbrochen geregnet. Ich war dann richtig zermürbt und bin dann irgendwie kleinlaut wieder zurückgetrampt nach Hause. Dann war das aber auch durch mit dem Finanzamt und ich habe mir dann die Unterlagen dafür geholt, um Taxifahrer zu werden. Also Taxifahrerin natürlich in diesem Fall.
Sie waren 13 Jahre lang Taxifahrerin in Hamburg. Wahrscheinlich auch eine prägende Zeit für Sie.
Ja, die ersten 3 Jahre mit die schönsten meines Lebens. Toll, aufregend, ganz andere Welt, so ein bisschen wie so ein Cowboy, der irgendwie so nur seinen Sattel dabei hat und überall arbeiten kann und jeden Abend unterwegs. Man muss natürlich gerne Auto fahren, das gehört dazu. Und zum Schluss war das so, dass ich dann doch auch wieder so ein bisschen müder wurde, nicht genug verdient habe, auch dachte, ich wollte doch eigentlich was anderes, nochmal Bücher schreiben. Also das wurde dann schon so sehr zäh und als ich auf die 40 losging, dann habe ich dann schon gedacht, na, vielleicht hatten deine Eltern doch recht und wie soll das jetzt weitergehen, keine Rente eingezahlt, nichts da. Und dann ging das ganz langsam los, dass ich irgendwelche Preise gewann.
Haben Sie schon geschrieben dann eben auch?
Ich habe immer schon so ein bisschen nebenbei geschrieben, nicht viel. Ich habe mich eher damit beschäftigt, Schriftsteller, Darstellerin zu sein und davon zu reden, dass ich schreiben will. Und habe dann aber immer manchmal so kleine Geschichten, wenn es irgendwie einen Wettbewerb gab, dann Kurzgeschichten, anonym. Ich habe auch Sachen eingeschickt an Verlage, aber so pampig, also ich wusste gar nicht, wie man das macht. Ich habe nicht mal einen Anschrieb an den Lektor oder die Lektorin dabei gelegt, sondern einfach nur so rein das ganze Manuskript. Und eigentlich habe ich dafür sehr nette Antworten bekommen, die mich dann aber immer in größere Verzweiflung gestürzt haben, weil ich mir dachte, nee, wieso, die wollen das nicht, du kannst das nicht. Und bei diesen Wettbewerben war das angenehme, dass man es anonym machen konnte. Und dann hat man sich nicht so aus dem Fenster gebeugt, sondern entweder die fanden das gut und dann guckten sie erst, wer es geschrieben hat. Und das war dann so die Form, die ich dann für mich gefunden hatte.
Dann eben die ersten Wettbewerbe gewonnen und sind dann ja bei der Stange geblieben mit dem Schreiben.
Ja, also ich glaube, das war der Open Mic in Berlin, wo das zum ersten Mal, das andere waren oftmals so Wettbewerbe, Schreibgruppe, Blaue Feder oder sowas, wo dann man keine echte Öffentlichkeit dadurch bekommen hat. Aber beim Open Mic hat das geklappt und da saßen dann plötzlich richtig Leute, irgendwie Verleger drin und Lektoren und die haben dann schon gesagt, wie ist es denn, lass uns doch mal sprechen, lass uns doch mal treffen. Und dann kam eben auch meine jetzige Agentin Karin Graf auf mich zu und dadurch, ich glaube, es ist dann wirklich durch die Agentin vor allem gekommen.
2008 haben Sie dann auch Ihre Erfahrung als Taxifahrerin ja in Ihrem Roman Taxi verarbeitet. Da ist viel von Ihnen aus dieser Zeit eingeflossen. Wer saß damals alles, wenn wir nochmal bei Ihrer Zeit als Taxifahrerin bleiben, bei Ihnen im Taxi? Und was haben Sie da vielleicht auch über die Menschen und Ihre Mitmenschen gelernt?
Ja, es saßen, alle halbe Stunde saß da jemand völlig anderes drin. Ne? Also das war wirklich eine Übung da drin, weil ich dann irgendwie, ich war sehr emotional, dass ich oft mit den Leuten mitging, wenn da jemand in Tränen ausgebrochen war, dass es mir dann irgendwie ganz schlecht ging, so eine Frau, die dann die Sachen ihres verstorbenen Mannes aus dem Altersheim abgeholt hat. Und zwei Minuten später jemand, der einen irgendwie so ganz ordinär angemacht hat. Also ich musste immer so aus dem galoppierenden Gefühl abbremsen, um 180 Grad mich drehen und in eine völlig andere Richtung dann wieder laufen. Und das hat mich erst, also ich war, glaube ich, spindeldürr, als ich so in den ersten 3 Jahren und habe auch gar nichts essen können in dieser Nacht, wenn ich da gefahren bin, weil ich eben, ich habe die ganze Zeit gebrannt wie eine Wunderkerze, die man an zwei Seiten gleichzeitig anzündet. Das hat sich nachher so ein bisschen geändert und dann wurde es so ein bisschen dumpfer und dann hat das auch nicht mehr so viel Spaß gebracht eigentlich, wenn ich mich nicht mehr so für meine Fahrgäste interessiert habe, sondern eigentlich immer nur noch auf Selbstschutz war, selber so ein bisschen pampig, zurückgezogen, introvertiert gewesen bin, um nicht diese ganzen Verletzungen zu bekommen, die man da auch ständig abkriegt. Das ist ja in jedem Dienstleistungsberuf
so. Sie sind auch oft nachts gefahren. Gab es auch unangenehme Begegnungen?
Ja, sehr viel. Also es war ja damals so die Hochzeit der Hamburger Zuhälter auf der Reeperbahn mit N-Wort Kalle Schwensen gab's dabei und den schönen Tomi und alle so Zuhälter, die irgendwie so allerseits bekannt waren, bestimmte Namen hatten. Und da wurde furchtbar, also Pinsner war das damals, also es war richtig eine kriminelle Szene und da fielen auch mal Schüsse und wenn man die ganze Nacht unterwegs ist und die Stadt mehr oder weniger abfährt, dann kriegt man ja auch alles mit. Also wenn Sturm ist zum Beispiel, bin ich besonders gerne gefahren, dann sah man überall, wo was abgedeckt war, ein Dächer oder wo ein Baum umgefallen ist. Wenn irgendwo ein Mord passiert ist, hat man nicht den Mord gesehen, aber dieses ganze Drumherum und am nächsten Tag erfahren, was da gewesen ist. Das war so ein bisschen wie, dass die ganze Stadt eigentlich so meine Stadt gewesen ist, Hamburg, mein Revier, dass ich dann auch immer so abgefahren bin wie so ein alter Fuchs, der irgendwie sein Revier da irgendwie noch markieren will und nochmal überall längs fährt und dabei auch schaut, ist denn alles in Ordnung in meinem Revier?
Wahrscheinlich entdeckt man eine Stadt dann auch nochmal oder erlebt eine Stadt, wie Sie auch sagen, nochmal ganz anders.
Also für mich war es richtig eine Lebensform, Taxifahrerin zu sein, zumindest diese ersten 5, 6 Jahre und dann, als ich dann anfing, nicht mehr so viel an mich ranzulassen, hätte ich eigentlich sofort aufhören müssen. Also die letzten 7 Jahre, die waren dann manchmal schon so ein bisschen zäh und auch nicht so, dass ich dabei ein netterer Mensch geworden wäre, sondern dass ich so ein bisschen die Liebe zum Menschen da verschlissen hat am Steuer.
Es gibt ja auch viele Klischees über Taxifahrer, nur dass man sagt, da sitzt der Germanistikstudent, der vielleicht keinen Job hat.
Ja, alles voll. Oder? Ja, das war ja auch so. Damals war das so, heute ist das nicht mehr so. Es ist, glaube ich, zu schlecht bezahlt jetzt. So, die haben dann andere Jobs. Aber damals waren eben unheimlich viele Studenten. Das war eine Gruppe. Dann gab es die älteren Taxifahrer, die uns gehasst haben, die eben früher sehr viel mehr verdient haben und diese Konkurrenz, also als plötzlich der Markt aufgemacht wurde und mehr Konzessionen verteilt wurden und dann eben diese ganzen Studenten da reinschwemmten und ihnen den Markt kaputt machten, die haben uns ja wirklich abgrundtief gehasst und waren so konservativ bis rechtsradikal. Das waren so gegensätzliche Leute. Und dann damals eben aber auch schon viele Migranten, viele Iraner, die von dem Shah-Regime dann geflohen waren, die sind da auch gefahren. Das war aber auch schon eine interessante Mischung, ne, mit denen man da zu tun hatte.
Das glaube ich, ist das, wenn Sie heute in ein Taxi steigen, fahren Sie heute ab und zu noch Taxi? Gucken Sie dem Fahrer dann über die Schulter oder sind Sie ein entspannter Fahrgast?
Ich gucke überhaupt nicht über die Schulter. Da bin ich völlig entspannt, was das Fahren betrifft. Ich musste so die ersten Jahre mich immer ganz doll beherrschen, nicht zu sagen, ich bin übrigens auch damals Taxifahrer gewesen, weil ich eben aus meiner Zeit wusste, wie sehr ich dann irgendwie Fahrgäste manchmal verachtet hatte. Aber ich weiß auch, noch schlimmer habe ich die verachtet, die dann immer sagten, ich war früher auch Taxifahrer, die das sofort rauskrähen mussten. Das war irgendwie so, ins Taxi einzusteigen, war immer schon ganz komisch, weil es wieder so meine alte Welt war. Jetzt hat sich das so ein bisschen verflüchtigt. Also jetzt steige ich da ganz normal ein ins Taxi. Aber ich bin immer super nett und ich gebe immer ganz viel Trinkgeld. Es sei denn, dass es wirklich ein arschiger Taxifahrer ist, dann natürlich nicht.
Was war für Sie so das Schwierigste auf dem Weg zur Schriftstellerin, bis es dann eben richtig losging? Ende 30 war das
ja. Ja, das allererste Buch, wobei es mehrere erste Bücher gibt. Also das erste Buch, das war in so einem ganz kleinen Verlag in Hamburg. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ich habe es geschafft. Aber da sind, glaube ich, 50 Stück von verkauft worden. Und ich freue mich mal ganz doll, wenn jemand damit kommt und das signiert haben will, weil das wirklich eine Rarität ist. Also da dachte ich schon, jetzt habe ich es, aber dann dauerte es noch mal wieder ein paar Jahre.
Im tiefen Schnee, ein stilles Heim war das
genau
damals?
Genau, ja, das sind sie einer der wenigen, die wissen, dass es das gibt. Und kurz davor, also so Anfang der 90er, war das einmal ein Preis, wo ich dann 7.000 Mark gewonnen hatte und war für mich einerseits die Möglichkeit, mich ganz zurückzuziehen für 2 Jahre und von diesen 7.000 Mark zu leben, allerdings ein bisschen auch auf Kosten meines damaligen Freundes, der dann die Miete gezahlt hat für uns beide. Und ich habe meine Wohnung untervermietet. Und da habe ich auch gedacht, jetzt hast du einen Fuß drin. Da habe ich zum Glück nicht gewusst, dass das nochmal 7 Jahre dauern wird, bis ich dann das erste Buch, wo ich Geld mit verdienen kann. Dann gab es eben nochmal dann das erste Buch 1999, Regenroman. Das erste Mal, dass ich mit dem Buch Geld verdient habe. Vor dem Regenroman und zwischen diesem anderen ersten Buch gab es so eine Zeit, in der ich von Stipendien gelebt habe. Also es war toll, dieses erste Buch zu haben, auch wenn es sich nicht verkauft hat, weil ich das zum Beispiel mit einreichen konnte. Mhm. Und wenn dann einer sagte, ja, die hat schon ein gedrucktes Buch, das auch ein Verlag gedruckt hat und der fand das schon mal gut, gucken wir schon mal rein und ja, der können wir hier so ein Stipendium geben. Also ich habe nicht mehr Taxi fahren müssen oder nur noch wenig und über Monate, manchmal ein ganzes Jahr, einmal auch ein halbes Jahr von solchen Stipendien leben können und mich wirklich darauf konzentrieren, nur zu schreiben. Das war eine riesengroße Hilfe. Das wusste ich vorher auch gar nicht, dass es so ein System gibt.
Der Regenroman, wenn das richtig ist, war dann eben Ihr erster Erfolg, Ihr erstes richtiges Buch, was 99 veröffentlicht wurde, über 100.000 Mal verkauft und auch dann gleich in 14 Sprachen übersetzt worden ist. Wie war das, als es dann geklappt hatte und Sie eben, waren Sie dann sicher, jetzt muss ich nicht mal Taxi fahren oder einen anderen Job machen, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren?
Ja, also ich hatte nicht so diese Angst vom zweiten Buch, was viele sagen, dass das so schlimm wäre, das zweite Buch, wenn man mit einem einen Erfolg hat, jetzt ob das zweite das auch wird, sondern das hat mich nie belastet, sondern nee, die kennen mich jetzt schon, ich kann jetzt was machen und vorher ja auch mit dem Verlag besprechen und erzählen, was ich so vorhabe und die haben gesagt, ja, mach mal, mach mal. Das war das nicht so, sondern das war einfach immer ein bisschen wie ein Rausch. Etwas Unwirkliches, etwas Märchenhaftes, weil das natürlich, ich werde Schriftstellerin, ist ja so ähnlich, als wenn man sagt, ich werde Topmodel oder ich werde Schauspielerin. Und das dann zu verfolgen gegen alle Widerstände, das war ja immer so, wenn ich nach Hause kam, dass meine Eltern die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Wenn du doch nur was Richtiges gelernt hättest, wenigstens, dann könntest du es ja nebenbei machen. Aber ich hatte da wirklich alles auf eine Karte gesetzt und dass es dann geklappt hatte und plötzlich dieser Regenroman in einer Buchhandlung lag, dann ganz vorne am Eingang. Und ich hatte so das Gefühl, das liegt jetzt zwischen lauter richtigen Schriftstellern. Also ich hatte noch nicht dieses Gefühl, dass ich dazugehöre, dass ich einer von denen bin, sondern dieses hässliche Entchen bei Hans Christian Andersen, das dann irgendwann zu den Schwänen hinschwimmt und dann denkt, es ist selbst noch irgendwie dieses kleine schwarze Tier und dann gucken die ganz freundlich, also alle so im Verlagswesen und auf den Buchmessen und die anderen Schriftsteller und man unterhält sich untereinander und plötzlich so auf Augenhöhe. Das war ein Riesensatz für mich, so im Selbstwertgefühl.
Das glaube ich, wahrscheinlich auch einfach ein schöner Moment. Das
ja, also so märchenhaft gegen alle Erwartungen und auch ganz großes Gefühl von Erleichterung hätte auch schief gehen können. Also ich kenne eben auch viele Leute aus dieser Zeit, bevor ich da richtig ein Buch raus hatte und die dann alle doch was anderes irgendwann gemacht haben. Und das ist auch immer ein bisschen komisch, mit denen noch so zusammenzukommen, wenn es dann passiert, dass da natürlich eine ganz große Enttäuschung ist und dass es viel wahrscheinlicher gewesen wäre, eben niemals ein Buch zu veröffentlichen. Andererseits habe ich ja 13 Jahre versucht und einfach nicht aufgehört. Das gehört auch dazu zum Erfolg, dass man wirklich dann lange, lange, lange durchhält.
Wie haben Sie so lange durchgehalten und eben in all den Jahren nicht aufgehört?
Ich konnte nichts anderes. Das war das, glaube ich. Also zwar in dem Sinne, dass ich mich ganz schwer getan habe, in irgendwelchen Betrieben, auch wenn ich so Jobs angenommen hatte, mit den Menschen zurechtzukommen. Also ich war dann oft denen, die mit mir gearbeitet haben, unsympathisch, dass die sich dann auch beschwert haben. Also ich erinnere noch, ich habe dann bei Bijou Brigitte irgendwelche Sachen ausgefahren. Da hatte ich noch Spaß dran. Das war vor dem Taxifahren, da mochte ich auch schon Autofahren, diese ganzen Schmucksachen dann an die Filialen bringen. Aber ich saß dann sonst irgendwie so verstört und schüchtern an meinem Tisch und irgendwann gingen die Mitarbeiter dann zum Chef und sagten, die hält sich für was Besseres und hier mit der wollen wir nicht arbeiten. Das war so ein bisschen bestürzend. Also ich habe mich wirklich schwer getan, irgendwelche Berufe überhaupt so mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten.
Wie war es dann für Ihre Eltern, als es geklappt hat? Das erste Buch in der Buchhandlung von Ihrer Tochter lag, haben Sie den Erfolg noch mitbekommen?
Ja, meine Mutter lebt auch noch und mein Vater hat das auch noch mitbekommen. So eine komische Mischung aus plötzlich so Anfälle von Stolz, aber auch dem Gefühl, das muss ein Irrtum sein. Es kann eigentlich nicht sein, dass Karen Bücher schreibt und jemand die liest. Also so, das ist ein Irrtum, der klärt sich auch irgendwann wieder auf. Also so eine Haltung vielleicht.
Sie waren aber wahrscheinlich nicht sauer auf Ihre Eltern, konnten verstehen, dass sie gesagt haben, Mensch, Karen, lern was Anständiges oder hättest du was Anständiges
gelernt? Ja, ich glaube, das geht allen Eltern so. Und bei denen war das halt eben sehr so, weil das ist auch so ein, so bei uns war das jetzt nicht so, dass wir jetzt unheimlich viel ins Theater gegangen wären oder Bücher gelesen hatten. Das war meinen Eltern eher fremd. Meine Mutter hätte da, glaube ich, Lust zu gehabt, aber mein Vater wollte das gar nicht. Und das war ja noch die Zeit, wo das gemacht wurde, was Papa sagt. Und deswegen hatten wir jetzt nicht irgendwie so einen kulturellen Bildungsbürger-Hintergrund, sondern waren einfach so eine kleinbürgerliche Familie. Meine Mutter hat zwar viel gelesen, aber ich selbst war auch jemand, die das Lesen eigentlich erst beim Taxifahren entdeckt hat durch andere intellektuelle Taxifahrer, die mich dann so an die Hand genommen haben und gesagt haben, das musst du lesen. Natürlich so ganz von oben herab, auch um mich gleichzeitig niederzumachen. Aber gleichzeitig haben die mich auch zur Schriftstellerin gemacht da im
durch das Taxifahren.
Ja, das habe ich, es ist mir eben gar nicht eingefallen, aber das ist natürlich ein ganz großer Grund gewesen, dass ich da zum ersten Mal mit Büchern in Kontakt kam, die nicht so aus dem Kinder-Jugendbuchbereich waren. Ich hatte vorher einfach immer nur alles von Jack London gelesen, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Aber da ich nicht wusste, wusste immer nicht, woran ich mich orientieren sollte, hatte niemanden, der mir so Tipps gab, was ich mal lesen könnte. Und deswegen habe ich einfach so, 30 Jack London Bände nacheinander gelesen. Es gibt da ja zum Glück sehr viele.
Und was haben die Kolleginnen und Kollegen Ihnen dann empfohlen? Was haben Sie damals dann gelesen als
Taxifahrer? Oh, ganz furchtbare frauenfeindliche Bücher. Henri de Montalon, Erbarmen mit den Frauen. Dann so Henry Miller Sachen, Hemingway, also alles, wo es immer darum ging, dass Frauen doch eigentlich irgendwie doch nicht so richtig echte Menschen sind. Wirklich ganz, ganz hartes Programm. Und das hat mich aber auch natürlich aufgewühlt und empört und was mir immer freigesetzt. Also vielleicht war das ganz gut, dass ich da so ein bisschen gequält worden bin von den Kollegen, die auch immer dann so über den Kopf schüttelten und ja, hat dann der eine mal gesagt, weißt du, Karen, das ist ja auch so, ich merke, du willst irgendwie so jetzt auch so eine Intellektuelle werden, aber du hast das einfach nicht drauf. Also so eine Typen waren das auch und trotzdem habe ich denen viel zu verdanken.
Sie sind in Hamburg geboren, am Rand von Hamburg mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Seit 2009 leben Sie in der Nähe von Berlin in der Märkischen Schweiz auf einem Bauernhof, Sie haben schon gesagt, mit Pferden. Drei Pferde sind es, glaube ich, ein Esel und zwei Hunde gibt es da. Wie sind Sie in Brandenburg gelandet? Wollten Sie raus aus der Stadt? Hatten Sie irgendwann genug von der Stadt?
Einmal raus aus der Stadt, das war ich aber schon. Ich hatte vorher in Schleswig-Holstein in einem alten Bahnhof gelebt.
Oh, und schön.
Ja, das war schön. Also das Haus war ganz, ganz toll, ganz entzückend, aber kein Ausreitgelände. Also ich bin raus, weil ich immer auch ein Pferd und einen Hund haben wollte. Und in Brunsbüttel, 1 Kilometer da vom Luftlinie vom Atomkraftwerk entfernt, war es sehr günstig. Aber ich konnte immer nur den Nordostseekanal entlang reiten, was auch ganz lustig gewesen ist. Aber man wurde doch immer so angemeckert, weil man da eigentlich nicht reiten durfte. Und Richtung Berlin bin ich dann der Liebe wegen gezogen, habe mir rund um Berlin alles Mögliche angeschaut mit meiner damaligen Liebe, die da jetzt auch immer noch wohnt, aber nicht mehr bei mir. Also ich wäre jetzt der Liebe wegen, glaube ich, jetzt nicht nach Düsseldorf oder so gezogen. Es musste schon irgendwie eine tolle Landschaft sein, in der man gut reiten kann. Und ich fühle mich da auch ganz wohl. Diese drei Pferde sind natürlich ein bisschen viel, weil ich die alleine versorge. Da bin ich also dann ziemlich Knecht. Und jetzt ist eine Freundin von mir da und muss dann diese Pferde versorgen und stöhnt ganz schön, weil das eben wirklich viel Arbeit ist.
Viel Arbeit ist. Wie machen Sie das dann? Ja, wenn Sie am Schreiben sind, zum Beispiel an so einem Roman wie Sissy, pendeln Sie dann zwischen Pferdekoppel und Schreibtisch, dem barocken Schreibtisch?
Ja, die erste Zeit ja, kriege ich das ziemlich gut zusammen. Also das ist auch wichtig, dass ich dann irgendwie nur so 2-3 Stunden am Schreibtisch sitze und dann entweder mit einem Pferd laufe oder auf einem Pferd reite. einfach um nicht irgendwie die ganzen Sehnen zu verkürzen, weil ich so manchmal so 16 Stunden am Tag dann
viel
irgendwie.
Sitzen dann
ja, also 16, sagen wir mal 10 Stunden ist ja auch schon ganz schön viel. Und dann kommt aber irgendwann die Zeit, da fragt dann der Verlag, wie sieht's denn aus? Meinst du, nächstes Jahr könntest du schon fertig werden? Und ich merke auch irgendwie, verdammt, das ist schon ganz schön zusammengeschmolzen, das Geld auf deinem Konto. Sieh mal zu, dass du mal wieder irgendwas veröffentlichst. Und dann sage ich, ja, klar, kriege ich fertig bis nächstes Jahr. Und dann geht's eigentlich so los, dass ich merke, oh Gott, das ist jetzt aber verdammt knapp. Und dann arbeite ich fast nur noch und die Pferde kommen so ein bisschen zu kurz und ich bin dann auch ganz unglücklich und kann kaum noch krauchen. Aber dann geht's ja irgendwann wieder los mit einem neuen Buch und dann fängt's wieder ruhig an und ich freue mich da auch schon drauf, mit den Pferden jetzt wieder echt viel zu unternehmen.
Sie sind angeblich jemand, der nicht gerne reist, sondern lieber zu Hause eben, weiß ich, auf dem Bauernhof im Garten bleiben. Haben Sie dann schnell Heimweh, wenn Sie jetzt wie jetzt auf Lesereise unterwegs sind? Vermissen?
Ach, wenn ich erstmal unterwegs bin, also gerade wenn es auch so ein bisschen südlicher schon ist, dann genieße ich das sehr, weil das irgendwie wirklich eine tolle Landschaft ist und da bin ich gar nicht so unglücklich. Richtig schlimm ist für mich, loszureisen oder diese ein, zwei Tage vorher. Und dann diese Gesichter von meinem Labrador und meiner rumänischen Bulldogge, die dann mitbekommen, die packt schon wieder den Koffer. Und dann gucken die schon wieder so bedrückt. Und in dem Moment, wenn ich dann die Tür aufmache und rausgehe mit dem Koffer, diese Empörung und Resignation, also das zerreißt mich jedes Mal. Wenn ich dann erstmal unterwegs bin, ach, genieße ich das auch mal hier so ganz sauber alles, ohne diese dreckigen Hunde, die überall rumlaufen.
Zeit für sich
ja,
zu haben auch.
Ja, und ich... Was ich gerne mache, ist halt mit der Bahn so in Deutschland rumreisen. Was ich nicht gerne mag, ist jetzt wirklich irgendwie Fernreisen, womöglich irgendwo hinfliegen, wie das früher mit den Goethe-Instituten war. Das habe ich dann immer gemacht, weil ich dachte, oh, da leckt sich jeder die Finger nach, jeder will das, du willst das auch. Aber da habe ich die ganze Zeit gelitten und Heimweh gehabt und das ist nichts für mich. Aber so mit der Bahn hier in Deutschland herumzufahren, das macht mir schon Spaß.
Obwohl Sie so leidenschaftliche Autofahrerin viele Jahre waren. Oder vielleicht
ja, aber ich bin ja auch, lieb ja auch leidenschaftlich diesen Planeten und weil ich wegen der Pferde wirklich so ein ganz abscheuliches Auto, so ein SUV, also so ein Pickup ist das, so der Traum jedes Reichsbürgers in Brandenburg. Die gucken immer ganz neidisch, wenn ich damit komme. Also versuche ich wenigstens damit dann wirklich nur bis zur S-Bahn zu fahren und dann mit der S-Bahn rein und alles mit der Bahn zu machen, weil das Auto selbst ist ja nicht böse, nur was man damit anstellt.
Wo waren Sie unterwegs mit dem Goethe-Institut?
In Vietnam war ich einmal, in New York, Stockholm, sehr viel Europa, also Sachen, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Das waren wirklich so einige Städte und einige Länder auch. Toll, ich möchte das nicht missen, das ist eine tolle Erfahrung, aber währenddessen habe ich gelitten wie ein Hund. Mhm. Also in Vietnam, das hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis ich dann irgendwie zum ersten Mal so auf die Straße gegangen bin. Aber am Ende bin ich dann auch irgendwie mit dem Fahrrad da in dieser, das gab es ja damals noch, das ginge glaube ich heute gar nicht mehr, zwischen diesen Tausenden von Fahrrädern wie so ein Schwarmvogel da mitzufahren. Ganz, ganz großartiges Erlebnis. Aber für mich eben schon schwer genug, irgendwie mit Menschen so zurechtzukommen, die ich gut kenne. Und bei ganz fremden Leuten dann, tue ich mir echt schwer. Und die Vietnamesen können auch echt gemein sein. Also die haben dann immer so meine Handgelenke umfasst. Der eine, bei dem, das ist so ein Taxi da, dass man hinten auf den Motorrollern drauf sitzt. Und dann hat er seinem Kollegen gezeigt, wie groß mein Handgelenk ist. Weil die eben alle wahnsinnig klein und zart sind. Und ich bin irgendwie 1,80. Und damals war ich wenigstens noch schlank, aber die haben teilweise gelacht, wenn die mich gesehen haben, einfach weil ich wie so ein Riese zwischen den rumstapfte und jemand, der so schüchtern ist wie ich, der hat es da wirklich nicht leicht.
Wenn Sie sagen, Sie haben schnell Heimweh, gerade wenn es um Fernreise geht, ist das Schreiben dann für Sie eine Form, auch auf Reisen zu gehen?
Ja, und zwar ohne Heimweh zu haben. Einfach zu Hause so aus dem Plüschsessel heraus zu reisen, in ferne Zeiten zu gehen, da auch in andere Länder, das ist für jemanden für mich viel besser. Oder auf die Sissi-Art zu reisen, denn die hat einen ganz eigenen Zug für sich mit mehreren Abteilen, in denen sie wie in ihrem eigenen Haus leben konnte, hat dann da, wo sie hingereist ist, sämtliche Diener, ihre Hunde, ihre Pferde, alles mitgehabt. Die haben ihr noch einen kleinen Bahnhof hingebaut, wenn es da keinen Bahnhof gab, direkt am Schloss, in dem sie wohnte. Da wurde ihr eine Kapelle reingebaut, wenn die Leute nicht katholisch waren, und ihr Fitnesszimmer eingerichtet. Also sie hat sozusagen ihr eigenes Heim überall hin mitgenommen, einschließlich der Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Und diese Art des Reisens, das wäre auch was für mich gewesen.
Wenn wir zurück zu Ihrem aktuellen Roman Sissi kommen, Sie haben ja durch Ihre Recherchen viel Neues über Sissi erfahren und sind jetzt wahrscheinlich, ja, wir haben es ja heute Abend auch gemerkt, eine richtige Expertin, wenn es um die ehemalige Kaiserin von Österreich geht. Wie hat sich Ihr Blick durch das Buch auf Sie auch ja vielleicht verändert?
Ich habe überhaupt erst einen Blick auf sie bekommen. Also ich wusste eben vorher, da dachte ich, na, diese Filme mit Romy Schneider, das wird sicherlich so 50er-Jahre-Kitsch sein. Die sehe ich jetzt sehr viel liebevoller an, weil das wirklich schöne Filme sind. Ich finde, die sind klasse gemacht. Da sind manchmal die Zeiten durcheinander gewürfelt und Herzog Max, der war ja nun auch nicht immer in Possenhofen. Aber ansonsten in vielen kleinen Details ist das wirklich liebevoll gemacht, sodass ich die Filme jetzt viel lieber gucke als vorher. Und ansonsten tut mir die Frau ungeheuer leid. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich wäre manchmal so ein bisschen zu nahe gekommen, weil sie ja eben so sehr auf ihre Privatsphäre bedacht war und nicht so angeglotzt, angegafft werden wollte. Und ich das ja so ein bisschen raushol und natürlich auch ihr Bild so ein bisschen kaputt mache, dass sie von sich herausgeben wollte. Also was ihr ja eigentlich bisher so immer geglückt ist, dass man dieses Romy-Schneider-Bild von ihr hat. Das wäre Sissi sicherlich sehr recht gewesen. Aber vielleicht würde sie das heute auch anders sehen und sagen, nein, nein, ich will auch mich mit all meinen Fehlern und meinen komischen Seiten als ganzen Menschen präsentieren. Das wäre ja eigentlich, das würde ich mir wünschen, aber ich hatte oft das Gefühl, da bist du der wirklich jetzt näher gekommen, als sie das gewollt hätte.
Ist sie Ihnen dann auch wirklich begegnet mal oder so, wenn man in Anführungszeichen...
Dass ich davon geträumt hätte oder so. Also, nein, komischerweise nicht. Also es war beim anderen Buch mal so, bei Anständig Essen, als ich mich so mit diesen ganzen Tierquälereien beschäftigen musste, da habe ich richtig Albträume gekriegt. Und hier nicht, aber mein ganzes Haus ist jetzt alles so Sissi-mäßig. Mein Bett ist irgendwie so eine Art Barockbett und überall sind jetzt so Schnörkel und ich sitze in Sesseln, die ich vorher potthässlich fand. Also alles so ein bisschen aus dem Historismus, aus dem 19. Jahrhundert. Zum Glück hat niemand außer mir diesen Geschmack und das ist alles recht günstig zu bekommen. Aber ich lebe jetzt in so einem Sissi-Haus, bis das nächste Buch kommt.
Also klingt so, als hätten Sie mit Sissi noch nicht abgeschlossen.
Das ist schwierig. Also die ist wirklich sehr faszinierend. Und ich hatte ja eben so einen großen Entwurf gemacht, eigentlich über 10 Jahre. Und habe dann diese anderen Jahre eben schon so 2/3 fertig geschrieben, zumindest recherchiert und nur einen Teil fertig gemacht. Das weiß ich noch nicht, ob ich da weitermachen werde. Im Moment könnte ich mir das gut vorstellen. Aber das habe ich auch bei dem letzten historischen Roman gedacht. Und da kam mir dann auch plötzlich was völlig anderes dazwischen.
Also könnte durchaus sein, dass es irgendwann ja vielleicht noch ein zweites Buch über Sissi gibt oder Sie die Geschichte eben weitererzählen.
Ja, vielleicht mehr so mit dem Fokus auf ihren Sohn. Sie fährt ja jetzt immer nach England und diese Jagden, die habe ich ja nun ein bisschen auch auserzählt. Aber der Sohn, der dann mitfährt, der geht dann mit dem Thronfolger von England, Bertie. Mit dem ist er dann unterwegs und macht in London irgendwie die ganzen Szenekneipen unsicher. Das ist noch sehr interessant. Und natürlich auch, wie die Kaiserin da mit ihrem Sohn interagiert und dieser Bay Middleton und wie Rudolf sich darüber ärgert, dass ihr dann so eine Affäre mit dem nachgesagt wird. Da britzelt das eigentlich ordentlich.
Und vielleicht irgendwann dann doch noch ein Pferdebuch?
Ja. Ja, ja klar. Also möchte ich auch, vielleicht werde ich erstmal meiner alten Bulldogge Bulli nochmal ein Denkmal setzen, wenn sich der Verlag dafür breitschlagen lässt. Das ist ja auch immer so ein kleines Publikum, das sich für sowas interessiert, aber da hätte ich auch große Lust zu. Aber ein Pferdebuch eben auch.
Da wünschen wir Ihnen dafür, ja, und für all die Dinge, die Pläne, die Sie haben, viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute ja mein Gast waren bei SR3 aus dem Leben.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.